In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe hört ihr, wie die Elektrizität in unser Leben kam, wie wir durch immer größeren Stromverbrauch Energie sparen und Treibhausgase reduzieren können und wo der ganze Strom eigentlich herkommen soll. Viel Spaß! Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier sind wir wieder mit Jetzt mal ganz in Ruhe. Ich bin Jens Schröder und bei mir sitzen wieder die heute noch viel erklärfreudiger aussehenden und schon vibrierenden Physiker Johannes Kückens.
Hallo.
Und Michael Büker.
Moin, moin.
Und wir sind jetzt mal wieder bei einer Folge angekommen, deren Titel mit den Worten Wir lieben XY beginnt. Heute heißt es, wir lieben Elektrizität. Und ich glaube, das könnte die kürzeste von allen unseren Folgen werden, denn Strom ist ja einfach immer wichtig. Ohne Strom geht's gar nicht und es gibt nicht mal diesen Podcast ohne Strom und damit ist ja im Grunde alles gesagt. Wir lieben Elektrizität. Das war's. Vielen Dank.
Nein, ist natürlich noch nicht alles mit gesagt. Wir interessieren uns ja für Klima und Physik sonst nichts und deshalb beschäftigt uns besonders natürlich die Frage, wenn wir die Erderwärmung aufhalten und trotzdem unseren Lebensstil einigermaßen beibehalten wollen, ist die Elektrizität dann eher ein Teil der Lösung oder ist sie eher Teil des Problems?
Ich würde ja schwer hoffen, dass elektrischer Strom ein Teil der Lösung sein kann, denn so ein Leben ohne Strom oder auch eins mit viel weniger Stromverbrauch als heute, das mag ich mir jedenfalls nicht so richtig vorstellen. Das finde ich richtig gruselig, dass ich dann die Kekskrümel vor dem Fernsehsessel mit spitzen Fingern selber aufpicken soll, ohne Staubsauger.
Zum Beispiel, ja. Ich empfinde das ganz genauso. Weniger Strom kann ja im ersten Moment ganz romantisch klingen, so als wäre man in der Hütte im Wald und hat einen Kamin oder so. Aber allein schon, was meinen Haushalt angeht, denke ich, ich will auf gar keinen Fall wieder mit Feuer kochen, wie die Leute früher, oder beleuchten oder Wäsche waschen. Da ist mir elektrische Energie doch wirklich lieber.
Ja, und außerdem brauchen ja die Industrie und alle Gewerbe und Dienstleistungen elektrische Energie, ganz zu schweigen vom Gesundheitssystem. Das würde ohne elektrische Geräte überhaupt nicht funktionieren, unsere Hightech-Medizin heutzutage. Und ein Großteil aller Züge zum Beispiel in Deutschland fährt heute elektrisch. Und diese Aufzählung könnte man noch beliebig weiter fortsetzen. Wir haben uns wirklich total daran gewöhnt, schon über Generationen, dass wir buchstäblich in jeder Sekunde unseres Lebens von elektrischer Energie profitieren und unser Leben dadurch wirklich deutlich einfacher geworden ist.
Genau. Und zum Glück, Jens, können wir dich da vorab auch schon mal beruhigen. Elektrizität ist ein ganz wichtiger Teil der Lösung, um die Erderwärmung aufzuhalten. Und ich schlage vor, dass wir zu Beginn einen kurzen historischen Blick darauf werfen, wie die Elektrizität in unser Leben gekommen ist. Dann besprechen wir, welchen Beitrag elektrische Energie heute an unserem Energiebedarf hat. Und zum Schluss schauen wir, wie das in Zukunft aussehen könnte.
Ja, Geschichte der Elektrizität finde ich ein gutes Stichwort. Ich hatte neulich so einen tollen Fernsehmoment erlebt in dieser Hinsicht. In dieser Serie The Gilded Age spielt in New York um 1880, 1890. Da ist eine Szene, da wird gezeigt, wie das Gebäude der New York Times, das Verlagsgebäude, erstmals in der Nacht mit elektrischen Lampen erleuchtet wurde. Und so eine riesige versammelte Menschenmenge ist in dieser Szene und die verfällt dann in so ein ganz staunendes Schweigen erstmal und dann bricht Jubel aus. Das ist wirklich sehr ergreifend. Es läuft einem tatsächlich fast ein bisschen den Rücken schauert einen runter.
Ja, das ist wirklich eine andere Zeit gewesen, kann man sich kaum vorstellen. Und ja, auch in Deutschland gab es solche Momente. Auch in der Zeit, gerade mal ein halbes Jahr nach dem von dir gerade erzählten Spektakel in New York, wurde im September 1882 der Potsdamer Platz in Berlin in einer Zeremonie in elektrisches Licht getaucht. Und im Dezember folgte dann schon hier in Hamburg der Rathausmarkt. Das müssen wirklich besondere Momente gewesen sein, denn diese elektrischen Lichter, die waren ja beständiger und vor allen Dingen auch deutlich heller als alles, was man bis dahin von Gaslampen oder Kerzen oder so gewohnt war.
Genau. Und der Potsdamer Platz war auch noch nicht so hässlich wie heute damals. das muss man auch sagen, es war viel schöner beleuchtet dann.
Und tatsächlich war die Beleuchtung zu jener Zeit auch der Anwendungszweck schlechthin für Elektrizität. Man kann sagen, fast aller Strom, der Anfang, Mitte der 1880er Jahre erzeugt wurde, wurde auch von Lampen verbraucht. Heute macht Beleuchtung ja nur noch ein paar Prozent unseres Stromverbrauchs aus. Und das elektrische Licht damals war nicht nur schön anzusehen, sondern es war auch ein richtiger Sicherheitsgewinn. denn man konnte damit Gasflammen ersetzen. Im späten 19. Jahrhundert gab es nämlich in Europa und in den USA immer wieder schwere Brände, die durch Gaslampen ausgelöst worden waren. Und eines der schwersten und prominentesten Unglücke dieser Art war ein Feuer in einem Theater in Wien im Jahr 1881, also kurz bevor dieses elektrische Licht auch auf die Plätze in Deutschland kam. Dabei waren mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen und das konnte man dann eben abstellen.
Also elektrisches Licht als Sicherheitsgewinn in dem Fall.
Genau, und es hat auch die Industrie revolutioniert, kann man sagen. Man konnte nämlich dank elektrischer Lampen erstmals Fabrikhallen so beleuchten, dass man wirklich zu jeder Jahreszeit und auch zu jeder Tageszeit darin arbeiten konnte. Das war quasi die Geburtsstunde der Nachtschicht und das hat natürlich die Produktivität der Industrie enorm vergrößert. Mhm. Einige Jahre später kamen dann auch elektrisch betriebene Maschinen für schwere mechanische Arbeiten dazu, also die Elektromotoren fanden dann auch immer mehr Einsatz in den Fabriken.
Genau, und apropos Elektromotor, ab Mitte der 1890er Jahre wurden elektrische Straßenbahnen dann in vielen deutschen Städten aufgebaut. Die haben die alten Pferdebahnen ersetzt und das machte eben den öffentlichen Verkehr in den Städten dann auch deutlich leistungsfähiger. Zunächst gab es elektrischen Strom aber fast nur in Städten oder wenn reiche Leute einen Landsitz hatten und die haben sich dann extra eine Stromversorgung dorthin bauen lassen. Und es dauerte noch ungefähr bis in die 1920er Jahre, da gab es dann Gesetze, die dafür gesorgt haben, dass auch auf dem Land eine flächendeckende Stromversorgung aufgebaut wurde, damit wirklich überall elektrische Energie da ist.
In Privathaushalten wurde Strom noch lange dann hauptsächlich zur Beleuchtung genutzt. Es gab zwar auch schon in den 30er Jahren in Deutschland erste elektrische Haushaltsgeräte, also Herde zum Kochen oder Waschmaschine, Staubsauger, aber das hatten nur die Early Adopter, würde ich sagen. Ja. Die waren noch irre teuer.
Die hießen auch da schon so, ne?
Nee, das nicht, aber die waren damals noch viel zu teuer, diese Geräte, dass die sich in der Masse durchsetzen konnten und wahrscheinlich haben sie auch noch nicht so gut funktioniert. Mhm. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Laufe der 50er und 60er Jahre in dieser Wirtschaftswunderzeit, da haben sich dann diese Haushaltsgeräte ja wirklich in fast allen Haushalten etabliert und durchgesetzt.
Genau. Und außerdem wurde, dank der Verfügbarkeit von Strom, dann im 20. Jahrhundert erst das Radio und dann das Fernsehen zum wichtigsten Massenmedium. Und ab den 80er und 90er Jahren kamen dann noch Computer, Mobiltelefone und schließlich das Internet dazu. Und da sind wir jetzt und sprechen in einem Podcast, den ihr auf einem solchen Gerät über eben dieses Internet hört.
Also man weiß eigentlich fast gar nicht, wie man die ganzen Errungenschaften der Elektrozivilisation zusammenfassen soll. Man hat sofort eine Aufzählung von diesen ganz großen Begriffen, habt ihr ja zum Teil genannt, gerade im Kopf: Lebensqualität, Industrialisierung, Ernährungssicherheit ja auch, Hochleistungsmedizin, auch ohne Strom nicht denkbar, Digitalisierung. Also es gibt sehr viele gute Gründe, Elektrizität zu lieben. Mehr Gründe, als wir jetzt hier aufzählen konnten, denke ich.
Ja, und da trifft es sich, dass die Rolle der Elektrizität in unserem Leben noch größer werden muss, wenn wir die Erderwärmung in den Griff bekommen wollen. Und das Zauberwort der Energiewende, das heißt Elektrifizierung. Das bedeutet, dass wir im großen Stile die Verbrennung fossiler Energieträger durch elektrische Energie ersetzen müssen. Denn das ist wirklich der größte Hebel, um die Freisetzung von Treibhausgasen runterzufahren. Mhm. Wenn man jetzt mal von Konsumverzicht absieht, aber wir merken ja alle, dazu ist die Menschheit kaum bereit. Mhm. Es wird wahrscheinlich auf diesem Wege nicht funktionieren, sondern wir müssen wirklich einfach einen anderen Weg finden, die Energie, die wir heute brauchen, zu erzeugen.
Ja, aber Elektrifizierung scheint mir nur ein halbes Zauberwort zu sein, weil das macht ja nur dann Sinn, wenn der Strom, den man zu der Elektrifizierung da verwendet, auch ohne Treibhausgasemissionen erzeugt wird, also nicht aus Kohlekraftwerken. Das macht ja, man hat ja nichts gekonnt, wenn man sein Elektroauto fährt und der Strom da drin ist aus Kohlekraft. Dann braucht man das auch nicht machen.
Genau. Erfreulicherweise ist die Stromerzeugung in Deutschland heute zur Hälfte schon erneuerbar, sogar etwas mehr als die Hälfte. Und dieser Anteil ist damit praktisch emissionsfrei. Aber dazu kommen wir gleich noch in Ruhe. Schauen wir zunächst mal darauf, welchen Anteil der Strom am Endenergieverbrauch in Deutschland zurzeit hat. Wir haben in unserer Folge 8, das war das Problem mit der Energie, ausführlich erklärt, was der Unterschied ist zwischen Primärenergie, Endenergie und Nutzenergie. An dieser Stelle nur noch mal ganz kurz gesagt, die Endenergie steckt im Benzin, das man in den Tank kippt, oder im Gas, das man in einer Heizung verbrennt und eben im Strom, der aus der Steckdose kommt. Und bei uns in Deutschland macht von dieser gesamten Endenergie der elektrische Strom zurzeit ungefähr 20% aus. Das heißt, wir verbrauchen fast viermal so viel Energie in Form von Ölprodukten wie Benzin und Diesel und Kohle und Gas, wie wir in Form von Strom verbrauchen.
Und das entspricht in etwa auch den Verhältnissen, die wir im privaten Bereich haben. Also als kleine Familie hat man ja einen Stromverbrauch von vielleicht 3.000, 4.000 bis zu 5.000 Kilowattstunden im Jahr. Und dem gegenüber steht aber die Heizenergie, die ja meistens aus Gas- und Ölheizung kommt, die liegt bei ungefähr 10.000 bis 20.000 Kilowattstunden für so eine Familie. Und ja, wer noch zusätzlich mit einem Benzin- oder Dieselfahrzeug jeden Tag im Schnitt 20 Kilometer zurücklegt, der verbraucht im Jahr weitere 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden in Form von Kraftstoff.
Mhm. Auch fossil dann.
Auch fossil, wenn es ein Verbrenner ist, genau. Mhm. Und das ergibt dann für so einen Privathaushalt ein ganz ähnliches Verhältnis wie für ganz Deutschland, wenn man Industrie und alles mit reinrechnet. Also etwa ein Fünftel des Energieverbrauchs in Form von Strom und die übrigen 4/5 in Form von fossilen Brennstoffen.
Mhm. Und jetzt heißt, wie ihr sagt, das Gebot der Stunde, elektrifizieren. Das heißt also Verbrauch von fossilen Brennstoffen insgesamt runter und dafür Stromverbrauch insgesamt hoch.
Genau, aber das ist eben nur die halbe Miete, wie du gerade schon gesagt hast. Gleichzeitig muss die Stromerzeugung natürlich erneuerbar und damit emissionsfrei gemacht werden.
Dabei spielt es uns zum Glück sehr in die Hände, dass elektrische Verbraucher dieselben Aufgaben ja viel effizienter erledigen können als Verbrennungsmaschinen. Mhm. Wir haben das in vergangenen Folgen schon ausführlich geschildert. Ich kann zum Beispiel für eine gewisse Strecke mit dem Auto entweder 3 Kilowattstunden in Form von Benzin in den Tank kippen oder 1 Kilowattstunde Strom in die Batterie von einem E-Auto laden und dann bekomme ich die gleiche Fahrleistung raus. Außerdem kann ich für eine gewisse Wärmemenge in meiner Heizung zu Hause entweder 4 Kilowattstunden in Form von Gas oder Heizöl verbrennen oder 1 Kilowattstunde Strom mit einer Wärmepumpe verbrauchen.
Kommt dieselbe Wärme bei raus.
Genau, dieselbe Wärme kommt in mein Haus. Das heißt, die beiden größten Posten für den Energieverbrauch, nämlich der Verkehr und die Wärmeerzeugung, die bekommt man auf elektrische Energie umgestellt viel energiesparender hin, als es heute mit Verbrennung gemacht wird. Mhm.
Natürlich muss man zu diesem Bild noch ein paar Fußnoten dazu packen, damit es vollständig ist. Zum Beispiel entfallen ungefähr 15% des Energieverbrauchs im deutschen Verkehr ja auf Flugzeuge. Und die lassen sich natürlich nicht so einfach elektrifizieren. Haben wir ja auch schon besprochen, da braucht man immer noch weiterhin Treibstoffe. Außerdem wird in der Industrie an vielen Stellen sehr viel Wärme benötigt, nicht nur um irgendwie Gebäude zu heizen oder so, sondern um Prozesse damit in Gang zu setzen, die man eben haben möchte. Zum Beispiel, wenn man Metalle oder Glas schmelzen will. Und dafür braucht man ja sehr hohe Temperaturen und die kann man nicht mit Wärmepumpen erreichen, auch nicht mit Großwärmepumpen.
Ach so, das schaffen die gar nicht. Die haben irgendwie eine Obergrenze oder zumindest eine Effizienzobergrenze auch.
Ja, da geht's ja um Temperaturen weit über 1000 Grad teilweise und das kannst du mit Wärmepumpen nicht machen. Dafür gibt's gar nicht die Kühlmittel, die das könnten. Man kann dafür natürlich in vielen Fällen auch direkt mit Strom heizen, indem man einfach einen starken elektrischen Widerstand nimmt und da Strom durchschickt. Mhm. Aber da hat man natürlich keinen Effizienzgewinn und das ist technisch auch sehr herausfordernd, weil man Materialien braucht, die diese hohen Ströme und diese hohen Temperaturen überhaupt aushalten, damit der Widerstand nicht schmilzt. Und für manche Verfahren braucht man so hohe Temperaturen, dass man auch den Umweg über Wasserstoff gehen muss. Also da erzeugt man zunächst Wasserstoff mit Hilfe elektrischer Energie aus Wasser. Und dann verbrennt man den Wasserstoff dabei, wie man vorher zum Beispiel Erdgas verbrannt hat. Dabei entsteht dann aber eben nur Wasser und kein CO2. Mhm. Das heißt, da hat man über diesen Umweg das im Prinzip auch elektrifiziert. Und bei der Stahlerzeugung aus Eisenerz, also wenn man Eisen aus Eisenerz machen will, braucht man sogar ein ganz neues auf Wasserstoff basierendes Verfahren, um den Koks, also die Kohle, loszuwerden.
Das waren jetzt die Fußnoten zum Thema Elektrifizierung.
Einige der Fußnoten.
Der sogenannte Audio-Fußnoten, ganz was Neues. Okay, ich fasse mal kurz eure Zauberformel Elektrifizierung zur Vermeidung von Treibhausgasen zusammen. Wenn ich es richtig verstanden habe, schlägt man damit ja in vielen Fällen 2 Fliegen mit einer Klappe. Erstens spart man sehr viel Energie, wenn man auf elektrische Energie statt auf fossile Energieträger setzt, weil Elektromotoren und Wärmepumpen eben so viel effizienter sind als Verbrennungsmotoren und Gas- und Ölheizungen. Mhm. Das war der erste Punkt. Und der zweite ist, die zweite Fliege sozusagen, wir können elektrische Energie grundsätzlich eben ohne fossile Energieträger erzeugen. Erneuerbare aus Sonne, Wind, Wasserkraft, emissionsfrei, also ohne Treibhausgase zu erzeugen. Das sind die beiden Fliegen, die man mit einer Klappe schlagen kann.
Genau, und dieser zweite Punkt ist natürlich eine Herausforderung, denn die Stromversorgung eines ganzen Industrielandes stellt man nicht mal ebenso auf erneuerbare Energien um.
Merken wir gerade, ja.
Ja, das ist nicht so einfach, aber es gibt 2 sehr gute Nachrichten, was diese Herausforderung angeht, denn erstens, von dem heute verbrauchten Strom ist schon über die Hälfte heute erneuerbar, also aufs ganze Jahr gerechnet waren es 2023 erstmals über 50% des Stroms, der dann aus Windenergie, Solarenergie und ein bisschen aus Biomasse und Wasserkraft kam.
Und das ist ja keine kleine gute Nachricht, also ich habe kürzlich noch mal so eine Anzeige gesehen aus den 1990er Jahren, geschaltet in ganz vielen Zeitungen in Deutschland offenbar vom damaligen Verband der Stromerzeugerunternehmen. Und da stand so sinngemäß drin, an die Bevölkerung gerichtet, ja, wir finden erneuerbare Energien auch ganz toll, aber es ist leider so, dass die auch langfristig keinesfalls mehr als 4% unseres Strombedarfs in Deutschland decken können.
Stand
da. Und das finden wir auch sehr schade, eure Strombetreiber. So. Und heute sind wir halt bei über 50, teilweise schon 60%. Das ist natürlich eine irre gute Nachricht. Das war die erste.
Das war die erste. Und die zweite gute Nachricht ist, je emissionsärmer die Stromversorgung wird, desto emissionsärmer wird natürlich automatisch alles, was wir mit dem Strom machen. Also das Autofahren, das Heizen, die Industrie, die heute ja noch sehr hohe CO2-Emissionen haben, die sinken automatisch.
Genau. Und es gibt ja auch die gerne geäußerte Kritik, warum soll man auf E-Autos und Wärmepumpen umsteigen, wenn der Strom eh aus Kohlekraftwerken kommt?
Der Gedanke ist ja auch richtig.
Der ist im Prinzip richtig, aber wie man sieht, sprechen eben schon drei Tatsachen dagegen, dass uns das davon abhalten sollte, unsere Energieversorgung zu elektrifizieren. Erstens kommt jetzt schon die Hälfte des Stroms nur noch aus fossilen Energieträgern, die andere Hälfte ist emissionsfrei erzeugt. Zweitens spare ich trotzdem Emissionen, einfach weil Elektromotoren und Wärmepumpen so viel weniger Energie verbrauchen. Und drittens wird durch den Umbau der Stromerzeugung ja der Anteil von Fossilen mit der Zeit immer kleiner, sodass Jahr für Jahr alle elektrischen Verbraucher gemeinsam automatisch ihre Treibhausgasemissionen gesenkt bekommen.
Okay. Aber eins ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Also wenn wir jetzt so ganz munter alles elektrifizieren mit Elektroautos, mit Wärmepumpen und so weiter, dann brauchen wir am Ende doch eigentlich auch viel mehr Strom als jetzt, ne?
Na klar, der Stromverbrauch wird steigen und zwar sehr, sehr stark. Aber man kann das natürlich ausrechnen, wie viel zusätzlichen Strom man braucht, wenn man alles umstellt auf elektrische Systeme. Und da gibt's auch eine ganz neu erschienene Studie vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Die heißt Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem. Die können wir übrigens auch gerne hier verlinken in den Shownotes.
Aber wer sie nicht durchlesen will, könnt ihr jetzt vielleicht mal Butter bei die Windräder machen und ein paar Zahlen dazu geben. Also, und bevor ihr die Gesamtzahl der zukünftigen Stromverbräuche hier auspackt, einmal noch vielleicht ein kleines Gedankenexperiment, das in der öffentlichen Diskussion ja auch öfter vorkommt. Mal angenommen, alle Autos in Deutschland würden über Nacht zu Elektroautos umgezaubert. Ja? Wäre dafür denn am nächsten Morgen genug Strom da, wenn die alle ins Büro fahren wollen?
Also das kann man natürlich ausrechnen, wie viel zusätzlichen Strom man dann bräuchte. Zurzeit ist es so, dass wir in Deutschland etwa 500 Terawattstunden an Strom verbrauchen. Das ist jetzt keine sehr anschauliche Zahl, aber es ist immerhin eine handliche Hausnummer. 500 Terawattstunden im Jahr für ganz Deutschland. Wenn nun alle PKWs von Deutschland von heute auf morgen umgezaubert werden in batterieelektrische Antriebe, kämen nochmal etwa 100 Terawattstunden dazu. Also den heutigen Stromverbrauch plus 20%. Das ist ja gar nicht so, es ist nicht Verdoppelung oder so, das ist ja gar nicht so wahnsinnig viel. Dafür würden sogar die heutigen Kraftwerkskapazitäten schon reichen. Aber man muss es natürlich erneuerbar machen. Das heißt, man muss natürlich dafür weiter die erneuerbaren Energien ausbauen.
Aber das ist ja schon mal eine Ansage. Also man müsste also nicht mal zwingend zusätzliche Kraftwerke bauen, wenn auf einen Schlag alle PKW elektrisch fahren würden.
Genau. Aber es gäbe natürlich reichlich praktische Probleme in so einem hypothetischen Fall. Zum Beispiel die Ladeinfrastruktur. Es gibt noch nicht genug Ladepunkte für so viele PKW. Es gibt genug für alle E-Autos, die schon da sind, aber es ist halt nur ein kleiner Anteil. Das wesentliche physikalische Problem ist dahinter übrigens interessanterweise mal wieder die verteufelt hohe Energiedichte von Benzin und Diesel. Wenn du dir mal eine Zapfsäule überlegst, an der man zum Tanken steht, die gibt ungefähr pro Sekunde 1 Liter Kraftstoff ab. Das heißt, um den Kraftstoff für 200 Kilometer Strecke zu tanken, brauchst du ungefähr 15 Sekunden. Dann ist das nötige Benzin in deinen Tank gefasst.
Sehr praktisch.
Genau. Die Lithium-Ionen-Akkus, die in Elektroautos verbaut sind, die können aber nur begrenzt große Ladeströme vertragen. Und moderne E-Autos können unter günstigen Umständen mit ungefähr 100 Kilowatt ihren Akku laden. Und wenn man den Verbrauch von so einem E-Auto jetzt, sagen wir mal, pessimistisch schätzt, von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann heißt das, um den Strom für 200 Kilometer zu laden, müssen 24 Minuten vergehen.
Okay, also 24 Minuten gegen 15 Sekunden für dieselbe Aufnahme von Energie. Das heißt ja, man braucht auch viel mehr Ladesäulen oder Ladepunkte, gibt's ja auch welche zu Hause, für E-Autos, als es heute Zapfsäulen für Verbrenner gibt, weil E-Autos eben deutlich länger an diesen Kabeln hängen müssen, als Verbrennerautos an der Zapfsäule hängen.
Genau. Und dummerweise steht so eine Ladeleistung von 100 Kilowatt auch nur an Schnellladepunkten zur Verfügung. Die gibt es vor allem an Autobahnen und an Tankstellen. Die kleineren, einfacheren Ladesäulen, die man an Städten überall am Straßenrand sieht, die sind in der Regel nur auf 11 bis 22 Kilowatt ausgelegt. Da dauert das Laden für 200 Kilometer dann zwischen 1,5 Stunden und 3 Stunden. Das klingt erstmal mega unpraktisch, aber das muss eigentlich überhaupt kein Problem sein, denn PKW in Deutschland werden im Schnitt nur ungefähr 45 Minuten am Tag gefahren. Das heißt, dass sie 95% der Zeit irgendwo geparkt sind. Und erfreulicherweise ist ja in Deutschland jedes Haus und buchstäblich jede Straßenlaterne ans Stromnetz angeschlossen. Das heißt, solange die Autos irgendwo parken, können sie auch laden. Und dann reicht auch die Zeit aus, die man für dieses Laden braucht. Wir sind aber halt an den Gedanken gewöhnt, dass man beim Tanken daneben stehen muss. Du hältst die Zapfpistole in der Hand und dann schnell bezahlen und ruckzuck machst du die Zapfsäule
wieder. Noch ein Snickers.
Genau. Aber es gibt ja keinen Grund, warum das beim E-Auto genauso laufen muss. Zumindest für den normalen Stadtverkehr kann das Auto einfach in aller Ruhe unbeaufsichtigt laden, während es irgendwo geparkt ist.
Und trotzdem müssen die dafür nötigen Ladepunkte natürlich weiter aufgebaut werden. Also man muss das Stromnetz für diesen Zweck dann ertüchtigen, wie man so schön sagt. Schließlich hat ja vor Jahrzehnten noch niemand dran gedacht, dass so ein Supermarktparkplatz plötzlich irgendwie einen 1000 Kilowatt Stromanschluss gebrauchen könnte.
Genau.
Und man muss noch dazu sagen, diese 100 Terawattstunden, die wir eben erwähnt haben, damit sind nur die Pkw gemeint und nicht die Lastwagen.
Die man zusätzlich an Bedarf hat, wenn alle
umgestellt werden sollten. Das ist aber im Prinzip auch kein Problem, die Lkw zu elektrifizieren. Aber der Verbrauch kommt natürlich noch oben drauf. Und es sieht im Moment sogar danach aus, weil es mit den Elektroautos gerade in Deutschland ein bisschen langsam vorangeht, dass vielleicht der ganze Lkw-Verkehr noch deutlich schneller elektrifiziert wird, weil die ganzen Hersteller gerade ohne Ende Elektro-Lkw rausbringen und die Ladeinfrastruktur für die Lkw auch gerade aufgebaut wird. Und die Speditionen, die erneuern ihre Autos ja viel schneller als Privatleute. Also so ein Lkw fährt ja ständig und ist dann, weiß nicht, wird nach 5 Jahren ausgetauscht. Das heißt, es könnte sein, dass wir viel schneller die Umstellung auf E-Lkw sehen als auf E-Pkw jetzt für alle.
Dass die quasi die Vorreiterrolle oder eine Vorreiterrolle übernehmen.
Das könnte sehr gut passieren.
Okay, ein sehr interessanter Abstecher zu den praktischen Fragen der E-Mobilität. Aber ich möchte nochmal auf das große Ganze Elektrifizierung zurückkommen. Für Elektroautos hätten wir also schon mal genug Strom mit der aktuell verfügbaren Kraftwerkskapazität in Deutschland, im Prinzip zumindest, ja. Das ist ja erfreulich. Aber was, wenn jetzt noch die Wärmepumpen dazukommen und überhaupt alles elektrifiziert wäre, was man sinnvollerweise elektrifizieren kann, wie sieht's denn dann aus mit den Stromverfügbarkeiten in Deutschland oder den Mengen, die wir haben?
Das ist natürlich nicht so einfach, das auszurechnen, weil man ja auch nicht genau weiß, wie viel Energie wir zusätzlich in der Zukunft brauchen. Es kommen ja auch neue Anwendungen dazu. KI zum Beispiel braucht viel Energie und so weiter. Das heißt, man muss ein bisschen voraussehen, wie viel Energie brauchen wir überhaupt in der Zukunft. Dazu gibt es reichlich Studien und Berechnungen. Die Bundesregierung, die plant zurzeit zum Beispiel damit, dass der Stromverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 750 Terawattstunden im Jahr ansteigen wird. Also etwa um die Hälfte mehr als heute.
Heute 500 Terawattstunden, 2030 750 Terawattstunden.
Genau. Und wenn wir jetzt die komplette Energieversorgung in Deutschland bis 2045 elektrifizieren und auf emissionsfreie Technologien umstellen würden, dann kommt laut dieser Fraunhofer-Studie, die wir eben erwähnt haben, heraus, dass wir irgendwas zwischen 1.100 und 1.500 Terawattstunden im Jahr brauchen, je nachdem eben welche dieser Szenarien, die da durchgerechnet werden, Realität werden.
Mhm. Ja, also die Aufgabe ist nicht klein. Wenn wir heute 500 Terawattstunden verbrauchen in Deutschland, das war die handliche Zahl, die Hausnummer, und davon ist ungefähr die Hälfte erneuerbar produziert im Moment. Aber wir müssten ja für unsere komplett elektrifizierte und emissionsfreie Energieversorgung dann demnächst irgendwann 1.100 bis 1.500 Terawattstunden erneuerbar erzeugen. Dann brauchen wir am Ende also 4-mal bis 6-mal so viel erneuerbaren Strom, wie wir heute haben.
Richtig, das ist schon eine riesige Herausforderung, aber rein physikalisch absolut möglich. Derzeit erzeugen wir zum Beispiel an Solarstrom etwa 64 Terawattstunden im Jahr. Und man muss sich ja nur mal umschauen, allein wie viel Dachflächen heute noch nicht mit Photovoltaik ausgestattet sind. Also da ist alleine auf den Dächern noch viel mehr drin und da kann man natürlich auch auf den Feldern noch mehr aufbauen. Windenergie liefert ja zurzeit den größten Anteil an erneuerbaren Energien, etwa 140 Terawattstunden. Und erfreulicherweise werden Windräder auch immer leistungsfähiger. Das heißt, man kann einerseits natürlich ganz neue aufstellen an neuen Standorten oder man kann auch ältere, wenn sie dann 20 Jahre gelaufen sind, ersetzen durch wesentlich leistungsfähigere und damit auch den Windstrom weiter ausbauen.
Ohne immer nur neue Räder aufzustellen, man kann das auch auf bestehenden machen. Das ist interessant.
Genau, das nennt sich Repowering, wenn man Windräder, die schon länger stehen, ersetzt durch neue und die haben dann eine größere Leistung.
Und es gibt noch ein riesiges Potenzial in den Meeren, also Offshore-Windkraft. Man kann da ja auch Windräder hinbauen, ist ja auch schon viel passiert. Da ist die Windernte besonders effizient, weil der Wind da viel kontinuierlicher und auch kräftiger weht. Bei Wasserkraft und Biomasse, das sind 20 bzw. 50 Terawattstunden im Jahr heute, da ist nicht mehr so viel zu holen, weil dafür einfach keine weiteren Flächen oder die Geografie nicht zur Verfügung steht, um solche Kraftwerke auszubauen.
Genau. Erfreulicherweise sind Wind- und Solarenergie aber schon heute die mit Abstand billigsten Stromquellen. Deutlich billiger als Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke und viel billiger auch als Kernenergie. Und die Preise fallen noch weiter, besonders für Solarpanel. Das heißt, von der Kapazität und von der Bezahlbarkeit steht dem eigentlich nichts im Wege, dass wir eine komplett erneuerbare Stromversorgung in Deutschland für eine emissionsfrei umgebaute Energieversorgung haben, die dann auch den Straßenverkehr und einen großen Teil der Wärmeversorgung mit abdeckt.
und man müsste dann dafür nichts aus irgendeinem Bergwerk rausbuddeln oder irgendwo den Boden im Niger-Delta anbohren, um da Öl und Gas rauszusaugen. Also wenn das kein Grund ist, Elektrizität zu lieben, wie wir das heute überschrieben haben, das macht uns ja auch dann politisch, wirtschaftlich alles weniger abhängig in der Energieversorgung. Ne?
Genau, es hängt noch davon ab, wie viel Wasserstoff man importieren muss. Entweder wir erzeugen fast allen Wasserstoff, den wir brauchen, selber, das braucht eine Menge Strom, oder man importiert ihn, dann hat man da eine gewisse Abhängigkeit. Aber es wird besser als die heutige fossile Situation, davon kann man schon ausgehen.
Aber sag mal, stimmt es denn nicht trotzdem, obwohl das jetzt, ihr habt das jetzt sehr positiv, konstruktiv, sag ich mal, gemalt, dass alles ist möglich und die Technik ist da und die Zahlen kann man auch alle bringen. Es hakt aber ja trotzdem in der Energiewende. Warum passiert denn diese Umstellung, die ja so positiv ist, wie ihr das heute dargestellt habt, wieso passiert die denn nicht schneller oder konsequenter, wo sie doch so sinnvoll ist und auch so machbar, wie ihr sagt?
Ja, es läuft in einigen Bereichen sehr gut, in anderen überhaupt nicht gut. Und das liegt eben daran, dass es durchaus noch einige wirklich schwierige Probleme zu lösen gibt. Es ist einfach nicht nur damit getan, immer mehr Solarpanel zu installieren oder immer neue Windräder irgendwo hinzustellen. Denn diese erneuerbaren Energiequellen, die sind ja allein ihrer Natur nach unstetig. Also wie viel Sonne und Wind zur Verfügung steht, das hängt buchstäblich vom Wetter ab. Und man kann natürlich das über ein ganzes Jahr gemittelt sehr gut planen. Aber unsere Gesellschaft braucht ja in jeder Sekunde den Strom. Man kann ja nicht einfach mal 3 Sekunden den Strom abstellen, weil gerade die Sonne von der Wolke verdeckt ist. Und deshalb muss man natürlich für den Fall vorbauen, dass mal kaum Wind weht und keine Sonne scheint oder eben sogar beides gleichzeitig passiert.
Die berüchtigte Dunkelflaute müsste jetzt mit so einem düsteren Musik untermalt werden.
Genau, sowas kommt eben regelmäßig ein paar Mal im Jahr vor, dass auch über einen längeren Zeitraum kaum Wind weht und kaum die Sonne scheint. Das hatten wir jetzt gerade Anfang November wieder. Und diesem Problem muss man natürlich begegnen. Und dafür müssen einerseits die Stromnetze kräftig ausgebaut werden und wir müssen andererseits zusätzliche Speicher ins Netz bringen, damit wir die Elektrizität puffern können. Und wie das geht und warum das auch sehr schwierig ist, darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche, wenn es heißt, das Problem mit der Elektrizität. So, aber ihr dürft jetzt noch nicht abschalten, weil wir haben wie immer ein paar wichtige Hinweise. Jetzt haben wir wieder ein ganz neues Thema, die Elektrizität. Und dazu gibt's wieder auch den neuen Fragebogen von der Uni Hamburg, wo wir uns wie immer sehr freuen, wenn ihr den ausfüllt. Die Links dazu sind in den Shownotes mit ein paar anderen interessanten Links, anderen Quellen, die wir dazu tun. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns weiter kräftig abonniert bei dem Podcast-Player oder der Podcast-Plattform eurer Wahl und schreibt uns auch gerne E-Mails an podcast@ganzinruhe.de.
Und ich freue mich tatsächlich auf die Folge mit dem Problem, obwohl das ein bisschen so widersprüchlich klingt, dass man sich auch Probleme freut. Aber die heutige Folge hat schon voller ermutigender Fakten und eigentlich ja sehr guter Nachrichten gesteckt, sodass ich mir irgendwie vorstelle, dass wir die Probleme nächste Woche darstellen und dann vielleicht aber auch Lösungsideen anbieten könnten dafür, sag ich mal.
Das machen wir.
So, und jetzt auf Wiederhören dann bis nächste Woche beim Problem mit der Elektrizität. Genau.
Und jetzt könnt ihr tatsächlich den Rat befolgen, den Peter Lustig immer in der Sendung Löwenzahn hatte und einfach mal abschalten.
Die jungen Leute kennen das nicht.
Tschüss. Tschüss.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.